Bayern 2, grenzenlos hören. 1:1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Freitag und Sonntag ab 16 Uhr und Montag bis Donnerstag um 22 Uhr.
Frau James, Sie haben sich einer Zwangsheirat verweigert und sind vom Islam zum Christentum übergetreten. Seitdem ist Ihr Leben sehr schwer geworden. Hadern Sie nicht manches Mal mit Gott?
Doch, ich hadere mit Gott. Vor allem, wenn ich sehr einsam bin, wenn ich Sehnsucht nach meiner Familie habe, da frage ich mich, warum das alles nicht einfacher werden könnte, dass er ihre Herzen berührt und die vielleicht da offener werden und so. Weil wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alles bewirken. Aber es ist immer dieser freie Wille des Menschen. Der Mensch muss halt auch wollen. Ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Sabatina James. Ein Leben zwischen Islam und Christentum.
Frau James, seit dem Bruch mit Ihrer Familie und dieser Todesdrohung sind bald 10 Jahre vergangen. Mhm. In wie vielen Orten haben Sie denn seitdem gewohnt?
Boah. Ich glaube, ich bin schon so ungefähr 16 Mal umgezogen. Das längste, glaube ich, wo ich an einem Ort gelebt habe, war ein Jahr.
Und immer aus Sorge, man möge Ihre Spur finden und Ihnen was antun. Deswegen ziehen Sie weiter. Das Ganze hier, muss ich dazu sagen, ausnahmsweise, ist eine Aufzeichnung, damit eben kein Gegner kurz vor 4 vor unserem Funkhaus Ihnen auflauern kann. Aber was machen Sie dann eigentlich bei großen Live-Auftritten? Ab und zu kommen Sie geladen zu Kongressen? Geht da jemand mit?
Also ich habe immer einen Polizeischutz, wenn ich öffentliche Veranstaltungen habe, wo jeder hinkommen kann. Ansonsten mache ich keine öffentlichen Veranstaltungen. Selbst bei den Gästen frage ich immer nach, was für Leute da kommen und so, ja.
Allerdings, andersrum sind ja jetzt 10 Jahre vergangen. Und Gottlob ist nichts passiert. Vielleicht droht ja auch nichts mehr.
Naja, das ist so eine Sache. Ich habe ja jetzt den Polizeischutz 2006 bekommen von meinem Opferschutzprogramm in Deutschland, weil die haben ja auch geprüft, ob überhaupt eine Gefahr besteht für mich und haben dann entschlossen, mich in das Opferschutzprogramm aufzunehmen. Und meine Familie hat mir dieses Todesurteil, das war 2001, nach meiner Konvertierung zum christlichen Glauben. Ich habe sehr viel über den Islam gesprochen, ich habe über die Lehre des Propheten Mohammed gesprochen und die Kritik am Islam bringt mir auch Todesdrohungen ein. Bei uns schreiben die Islamisten ganz offen auf der Pinnwand, tötet alle Juden, alle Christen, dass ich auf dem falschen Weg unterwegs bin. Also,
aber jetzt muss ich an der Stelle schon mal sagen, durch einen Auftritt wie diesen jetzt in Bayern 2, es hören Zehntausende zu, da wächst jetzt auch kein Gras drüber. Sie könnten doch auch sagen, ich verhalte mich jetzt mal ganz hübsch still.
Genau. Und genau das finde ich das größte Verbrechen, was zurzeit passiert. Wir haben zurzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Jedes Jahr werden über 160.000 Christen ermordet und über 100 Millionen Christen leben zurzeit unterdrückt, werden gefoltert und die ganze Welt schaut zu. Es ist ein Völkermord, der da passiert in der islamischen Welt. Und ich habe in Pakistan, als ich 2008 dort war, mit den Menschen gesprochen, die ihre Söhne verloren haben, die hingerichtet worden sind. Und ich habe ihnen mein Versprechen gegeben, dass ich nicht schweigen werde. Und das werde ich niemals machen.
Ich meine, man spürt es jetzt schon, wie Sie Fahrt aufnehmen. Es gibt ja auch Gegner von Ihnen, die sprechen von dem persönlichen Kreuzzug gegen den Islam.
Naja, also ich finde es ja keine Tugend, den Islam zu verteidigen. Also Menschen, die glauben, sie sind besonders liberal und menschlich, wenn sie eine andere Religion verteidigen wie Islam, haben sich meistens mit der Lehre des Islams nicht befasst. Sie leben da so nach dem Motto der Ringparabel, alles das Gleiche, wir beten ja alle zum gleichen Gott und irgendwo gibt es ja in jeder Religion das Gute. Im Westen geht man einfach von diesem humanistischen Gedanken auch aus, das Gute im anderen zu sehen. Das Problem beim Islam ist, dass sogar das Verstellen erlaubt ist gegenüber Andersgläubigen. Ja?
Ich meine, Ihre harte Kernaussage, und das zieht Ihnen ja auch so viel Hass, Wut zu, Gewalt gegen Andersgläubige, Intoleranz, Geringschätzung der Frauen, das entspringt nicht der Verirrung einer Handvoll Islamisten, also besonders fanatischer, sondern ist wichtiger Teil des Koran.
Genau.
Aber das da gibt es doch auch andere Stellen. In der Bibel werde ich ja auch dieses und jenes finden, im Alten Testament vor allem.
Genau. Es ist nur so, dass in jeder Religion der Religionsgründer die höchste moralische Vorbildrolle hat. Im Islam hat es Prophet Mohammed. Prophet Mohammed war über 50 Jahre alt, als er ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat. Aisha war seine jüngste Frau und mit 9 Jahren hat er mit ihr die Ehe vollzogen. Er hat einen ganzen Stamm von Juden persönlich ausgelöscht, Stamm von Banu Qurayza. Das sind geschichtliche Fakten, die man nicht leugnen kann. Wir haben die Bibel, haben wir ein höchstes moralisches Vorbild, Jesus Christus.
Im Neuen Testament.
Genau, aber es ist ja auch so, dass wir als Christen, deswegen nennen wir uns, wir sind Nachfolger Christi und nicht Nachfolger Mose. Ja? Da hat Jesus ganz klar gelehrt, als die Jünger ihn gefragt haben, was ist das höchste Gebot? Und er hat gesagt, die Liebe.
Das ist ein Stichwort, um ein bisschen Druck und Tempo rauszunehmen.
Okay.
Aber gerade bei dem Stichwort fällt mir eben auch ein, Sie haben durch diesen fundamentalen Streit seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr zu Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ist das so?
Ich habe sie nicht mehr gesehen. Ab und zu habe ich E-Mails geschrieben mit meinen Geschwistern und sie sagen auch, komm zurück und es hätte sich alles geändert. Und wenn ich sie auch auf die Zwangsheirat anspreche, dann sagen sie auch, ja, das war eine Verehrung durch unsere Mutter, aber das hätte sich jetzt alles geändert.
Also die reichen die Hand jetzt?
Ja, ja, sie schreiben jetzt auch E-Mails und schreiben, okay, ist alles in Ordnung. Aber dann kommen sie wieder ganz wütende E-Mails. Also ich kann sie dann oftmals nicht einschätzen und mir ist einfach das Risiko zu hoch. Ich arbeite tagtäglich mit jungen Frauen zusammen und ich weiß, wie es genau nach hinten losgehen kann. Und deswegen, ich würde das jetzt, solange ich nicht dieses Vertrauen habe, wieder zu ihnen zurückgehen. Weil ich würde mich fragen, was die 180-Grad-Wende ihnen ausgelöst hat dann. Dass sie auf einmal ganz anders geworden sind.
Aber Sie reden jetzt doch so viel drüber. Also innerlich haben Sie nicht abgeschlossen, natürlich nicht.
Nein.
Mit Ihrer Familie.
Ich liebe meine Eltern. Also das hat ja, für mich ist es ein sehr, sehr hoher Preis, den ich hier bezahle. Und manchmal bin ich eher diejenige, die dann sagt, so, ich gehe jetzt zurück, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es gibt diese Zeiten, wenn ich krank zu Hause im Bett liege und keiner kocht mir Tee und ich sehe nämlich nach Mama, die da wäre. Das sind ganz normale Gedanken, die man hat als Kind. Ja.
Und es gab wohl wirklich Tage, wo Sie dachten, ja, ich habe Schande über meine Eltern gebracht.
Ja, aber dann sage ich immer nur, was war die Schande? Ich habe im Endeffekt ein System aufgezeigt, ein totalitäres System öffentlich dargestellt. Und damit haben sie, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, dass meine Eltern mittlerweile das größte Problem damit haben, dass ich meine Geschichte öffentlich erzähle.
Und heute tun sie es wieder,
ja.
Was die Sache gut und schwierig zugleich macht. Für Sie, nehme ich an. Mir gegenüber, Sabatina James. Ja, wie kann ich sie beschreiben? Außer äußerst attraktiv,
danke.
Lange schwarze Locken, ein ebenmäßiges Gesicht,
oh Gott,
schöne
das
Augenbrauen.
Schon so viel jetzt aufhören.
Aber das ist auch gleich ein Punkt, dass die Gegner sagen, der geht's um Auftreten, Geltungssucht.
Mhm.
Das begegnet ihnen häufig.
Ja gut, also ich meine, das ist ganz klar, dass wenn man gegen so ein totalitäres System wie den Islam aufsteht, dass man dann auch Feinde hat. Und da man bei mir keine Sachargumente gegen mich findet und gegen meine Aussagen, dann greift man eben auf Nebenaspekte zurück. Ja? Und ich finde es eher lächerlich.
Gern gemacht.
Ja, ich finde es lächerlich, also dass ich dunkle Locken habe und dann, was soll ich jetzt machen? Ja? Also,
ein Pfarrer ließ sich mal hinreißen, das Model Gottes.
Das war der Pfarrer, der mich getauft hat.
Ich meine, worüber wir reden, das ist ja so gar nicht zum Lachen.
Nein.
Also Ihre Eltern meinten, die Familienehre ist beschmutzt, weil sie sich eben dieser vorgesehenen Heirat mit dem Cousin widersetzten. Damals, da waren sie 15, 16, wir kommen noch genauer drauf. Und auch noch zum Christentum konvertiert dann. Als sie die Bibel in die Finger bekamen vor 10 Jahren, warum war ihnen denn Gott und Jesus sympathischer als Allah?
Weil Jesus eine völlig andere, konträre Botschaft gebracht hat zu Mohammed. Er hat seine Feinde geliebt. Er hat für seine Feinde gebetet. Er hat die Frauen geachtet. In einer Zeit, wo Frauen nichts wert waren, in einer Zeit, wo Frauen und ihr Zeugnis vor Gericht nicht mal angehört wurde, weil sie keine Rechte hatten, hat er als seine Auferstehung eine Frau als Zeugin. Er hat damit der Frau eine große Würde gegeben. Und das längste Gespräch im Neuen Testament, das wir finden, ist mit einer Frau, mit der Samariterin am Brunnen. Ja. Und nicht mit irgendeinem Apostel. Und das ist das, was mir so extrem gut gefällt an der Bibel. Und Jesus hat auch die Ehebrecherin verteidigt. Ja. Er hat sie nicht zur Steinigung freigegeben, so wie Prophet. Ich habe immer Jesus mit Mohammed verglichen und habe einfach gemerkt, okay, Mohammed hat zum Töten aufgefordert. Jesus hat sich nicht einmal verteidigt. Wenn Menschen im Namen Jesu Morde begehen, dann ist das völlig gegen seine Botschaft.
Wir reden über das Neue Testament. Im Alten Testament, da stehen auch harsche Dinger drin, aber im Neuen stimmt, das war ein gewaltiger Klimawechsel auch. Sie sind, wir müssen mal klar machen, wo Sie herkommen, geboren im November 82 im Dorf Deda, zwei Autostunden vom pakistanischen Lahore, eine Riesenstadt. Sie allerdings aufgewachsen auf einem Bauernhof mit Mama, zwei Brüdern, einer Schwester und einem fernen Papa.
Mein Vater war in Österreich und er kam alle zwei Jahre nach Pakistan, um uns zu besuchen. Und dann hat er immer so gesprochen, dass in Österreich, ja, da würden die Äpfel am Boden rumliegen und die Autos würden drüber fahren und alles wäre so sauber. Es kam mir einfach paradiesisch vor und ich habe mir gedacht, da leben die reichen Menschen, da will ich hin. Bei uns in Pakistan war bitterste Armut. Papa hat auch dann immer so von seinem Kran Fotos geschickt und mein Großvater und meine Mutter haben es dann immer allen möglichen Leuten gezeigt, weil wer so ein Riesending beherrschen konnte, der war von Allah reichlich gesegnet. Ja.
Das muss ein Held gewesen sein. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch, das zwischen uns liegt, nur die Wahrheit macht uns frei. Die Mutter war sehr streng, aber das wird gar nicht so empfunden, weil überall war es so. Die Töchter hatten sich um Hausarbeit mitzukümmern, die Jungs natürlich nicht. Sie hatten 4 Kilometer Fußweg zur Schule, fanden es aber toll, weil sie als Mädchen auf eine Schule durften.
Genau.
Das war reihenweise bei den Freundinnen nicht so. War das eine schöne Kindheit?
Insgesamt gesehen schon. Ich denke auch sehr oft daran zurück, weil da hatte ich noch meine Geschwister bei mir. Und das ist etwas, was mir natürlich fehlt. Und Pakistan hat eine große Gastfreundschaft. Es ist eine Wärme da. Du musst nicht einen Termin ausmachen, um beim Nachbarn vorbeizuschauen. Du kommst einfach vorbei. Und wenn dir Zucker und Mehl fehlt, dann gehst du auch zum Nachbarn. Das wird nicht irgendwie komisch angesehen. Und wir haben auch ein sehr hohes Ansehen gehabt in unserem Dorf, weil mein Großvater war islamischer Geistlicher. Er war Mullah. Und wenn irgendwelche Vorfälle waren, da sind die Menschen nicht zu irgendwelchen Gerichten gegangen, sondern sind zu meinem Großvater gekommen. Und er war der Imam, der die Gebete ausgerufen hat aus den Minaretten. Retten. Und ich war sehr stolz darauf und habe dann auch da den Koran gelernt.
Sie waren auch sehr gläubig als Kind.
Ja.
Aber auch sehr froh, als es hieß, kurz vorm 10. Geburtstag, Papa holt uns alle ins Paradies Europa.
Genau.
Sie haben mir vorhin erzählt, schön grün.
Ja.
Sie hatten dann einen Garten mit Apfelbaum im österreichischen Saarleinsbach.
Ja.
Ich habe mal nachgeguckt, liegt zwischen Passau und Linz. Und da haben Sie die ersten Wochen so ziemlich über alles gestaunt, habe ich so das Gefühl.
Ja. Also vor allem diese Ordnung, die da auch war, also bei uns immer, bei uns ist ja aber alles auch schon auf der Straße, also alles fährt irgendwie, wo es Platz hat. Und dann die Frauen, dass die Frauen in Hosen, also in Jeans und sowas, was habe ich ja, das habe ich in Pakistan nie gesehen. Das war für mich das allererste Mal. Und dann diese Kurzhaarschnitte und dann kam diese Nachbarin Frieda an, die uns gleich Töpfe gebracht hat. Und ich habe aber auch eine Nachbarin gehabt, die war unverheiratet und hat uneheliche Kinder gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Kind oder zwei Kinder waren, aber auf jeden Fall uneheliches Kind. Und da habe ich mich schon gefragt, warum die Frau noch lebt. Weil sie würde bei uns, weil sie die Ehre der Familie beschmutzt hat, umgebracht werden. Und auch die Familie würde von der Gesellschaft verstoßen werden. Also das war für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig alles.
Oder Wasserklos oder Jungs und Mädels in einer Klasse. Das finde ich auch interessant. Da waren Sie ja sprachlos.
Wir hatten, also in Pakistan ist eine absolute Geschlechterapartheit. Allein schon bei den Besuchen. Zum Beispiel, wenn wir auch in Linz jemanden besuchen gegangen sind, pakistanische Familien. Die Mädchen mit den Mädchen, die Jungs mit den Jungs, die Männer mit den Männern.
Wie ging es Ihnen denn mit dem berühmten Stichwort Integration? Also die Sprache war sicher erstmal verdammt schwer.
Für mich nicht. Ich habe kein Problem gehabt mit Österreichisch. Also ich meine, wir waren sehr willkommen in diesem Dorf. Und das hat mir auch sehr geholfen. Unsere Lehrer haben sich extrem bemüht. Wir haben Nachhilfeunterricht bekommen, wenn wir uns irgendwo nicht ausgekannt haben.
Also es kommt nicht die Geschichte von, wir fühlten uns fremd und einsam und wir spürten die Kälte.
Na, überhaupt nicht. Also wie gesagt, also schon in den ersten Tagen stand diese Frieda da und in der Schule da hatte ich eine Lehrerin, die Frau Kobler, ja. Also die haben sich alle so bemüht, dass ich Deutsch lerne. Und
es gab auch rasch Freundinnen?
Ja. Die Anita zum Beispiel und die Maria, das waren so meine ersten Freundinnen, die ich in der Klasse hatte. Also es ist schon sehr freundlich gewesen alles.
Mhm. Bei Freundinnen hingen die Bravo-Poster an der Wand. Die trugen ja auch Jeans und T-Shirt.
Ja.
Aber in den Anfangsmonaten, jetzt weiß ich nicht, wie sah Ihr Zimmer, Ihre Kleidung aus?
Also am Anfang habe ich immer so ein gelbes Shalwar-Kamis angezogen.
Ein was?
Ein gelbes Shalwar-Kamis. Ein Shalwar-Kamis, das ist die pakistanische Nationaltracht. Ja. Und das ist so eine Hose und dann so ein ganz langes Kleid, das über die Knie geht, drüber.
Also, dass man ja nichts sieht.
Genau. Und dann habe ich auch noch so komische Spiegelchen da drauf gehabt. Ich habe nämlich das Bild nämlich gestern noch gesehen. Ich habe da so eins gefunden.
Und es im war, glaube ich, keine Bravo-Poster, nehme ich an.
Nein.
Ging
also
nicht.
Ich wollte unbedingt später den Angelo Kelly und Paddy Kelly. Die wollte ich in mein Zimmer haben.
Eigentlich recht harmlos.
Ja, total. Aber das war, erstens mal waren das Kafir, also Ungläubige, war einfach nicht gestattet.
Sie haben aber auch mitbekommen, wie Ihre Eltern über die österreichischen Freundinnen im Mini gesprochen haben.
Ja gut, also ich denke mal, es liegt einfach daran, wir als Menschen, die aus dem Islam kommen, der Islam bestimmt alles in unserem Leben. Was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen, wenn wir heiraten, wer unsere Freunde sind, wer gut und wer böse ist. Und der Islam teilt Menschen in Muslime und Nicht-Muslime ein. Ja? Und Muslime ist gleich Umma, Umma heißt Gemeinschaft, und die anderen, die gehören eben nicht dazu. Ja? Und Menschen, die religionsfrei leben, das ist auch meine Erfahrung mit Muslimen, die ich heute kenne, haben einen sehr schlechten Stand im Islam. Und wir haben zumindest Österreich jetzt, wo wir waren, als religionsfreie Zone gesehen. Ja, also ich habe schon so Sprüche gehört wie, schau dir die an, die Bordelle sind voll, die Kirchen sind leer, das ist deren Religion, denen ist nichts mehr heilig. Das ist schon etwas, was, glaube ich, viele Muslime auch verstört.
Und deswegen eine Frau ziehen sie mit sich kurzem zurück. Rock ist schnell eine Nutte.
Ja, das wird halt als unmoralisch empfunden. Weil der Körper der Frau ist überhaupt das Sexobjekt schlechthin und sie muss sich verhüllen, damit der Mann nicht in Versuchung gerät. Das ist halt die Auslegung.
Aber mit den Jahren haben Sie Lust bekommen, sich ebenso zu kleiden. Ja. Sie wollten ja auch dazugehören, ja, zu einer Gemeinschaft, genau, in der Klasse eben. Und fingen an, ein Doppelleben, mhm, zu führen. Und ich habe das wirklich fasziniert gelesen.
Mhm. Ja, ich habe mich immer doppellagig angezogen. Und habe mich dann in der Schule immer, also das, was ich nicht mehr haben wollte, habe ich dann immer in der Schule ausgezogen. Ich habe auch Jeans getragen in der Schule und so, aber halt einfach auch im Hochsommer bin ich langärmelig durch die Gegend gelaufen. Ich bin nicht mit den anderen schwimmen gegangen. Also es war schon, oder auch wenn die Geburtstagsfeiern gehabt haben, wenn mal Klassenfeste waren, ich musste immer irgendwelche Ausreden meinen Eltern gegenüber erfinden, dass ich in einem Schulfest mitmachen darf oder in einem Theaterunterricht teilnehmen darf. Und das wollte ich ja immer machen, weil ich bin an einem Gymnasium gegangen, das Schwerpunkt hatte auf Musik und Schauspiel. Und das war für meine Eltern etwas, was nur die Prostituierten machen. Schauspielerin werden oder Sänger werden. Das ist kein Beruf für ehrenhafte Mädchen.
Ja. Ein bisschen was hat es sicher auch von Teenie-Rebellion gehabt. Das war jetzt nicht nur Glaubenskampf damals, oder?
Das war absolut, natürlich. Also es ist einfach so, wenn man zwischen zwei Stühlen sitzt. Zu Hause bist du nicht islamisch genug, in der Schule bist du nicht westlich genug. Du bist einfach zwischen den Stühlen. Du weißt einfach nicht, wo du hingehörst.
Und langsam, langsam eskalierte das Ganze.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Sabatina James. Ein Leben zwischen Islam und Christentum.
Und weil das ziemlich schwierig ist, heißen Sie auch gar nicht James.
Ja, James habe ich von einer verfolgten christlichen Familie aus Pakistan angenommen. Die sind nach Deutschland gekommen und damals, als mein Buch erschienen ist, haben sie immer von mir erfahren und sie wissen, wie viel Familie wert ist in Pakistan und haben gesagt, du bist für uns wie eine Tochter, du darfst unseren Namen annehmen.
Und dieses Pseudonym schützt sie natürlich auch,
ja,
und ein bisschen auch ihre Familie. Sie wollen da wahrscheinlich nicht noch weiter,
genau,
was auslösen.
Ja.
In Pakistan sind sie geboren, mit 10 nach Österreich gekommen und gerieten da in eine tiefe Krise. Sie waren, mhm, fasziniert vom Westen, auch von den Freiheiten, mhm, vor allem von den Frauenrechten.
Mhm.
Und doch ist es gelungen mit diesem Doppelleben. Erster Freund, dann doch mit 15. Mhm. Züchtiger Kuss, mhm, habe ich gelesen im Buch.
Ja.
Geheimtreffen.
Das war es dann auch schon.
das wäre gar nicht gegangen, zu sagen, ich habe einen Freund und wir gehen nur ins Kino, Punkt.
Nein. Das, weil ich wusste von Anfang an, dass ich mit meinem Cousin in Pakistan versprochen bin. Meine Mutter hat mir das auch immer wieder gesagt. Er hat auch immer wieder irgendwelche Briefe geschickt zu Bayram und Kassetten, wo immer Liebesmusik dabei war. Da muss er nicht immer dazu schreiben. Ja, ich bin dein Versprecher, da weißt du schon Bescheid. Und wenn meine Mutter dann immer in hohen Tönen über ihn gesprochen hat und über keinen anderen Cousin, dann weiß ich auch, warum sie das gemacht hat.
Aber Sie haben es mit 13, 14, 15 ja, so gehört halt, wahrgenommen.
Ja,
aber
ja.
Richtig verstanden nicht.
Naja, ich habe mir gedacht, na, wie wollen die das in Linz machen? Ja, also wenn es auch passiert, weil er ist in Pakistan, ich bin in Linz, wie soll das funktionieren? Also man schiebt das auch von sich weg. Und
aber dann
lebt man einfach so weiter. Ja?
Gab es eben diesen Riesenstreit wegen diesem ersten Freund und es gab wohl auch Schläge. Das Wort Hure fiel und dann Ausgangsverbot und sie flohen in eine Notschlafstelle, sind dann nochmal heim. Da lief es dann besser. Aber jetzt habe ich mir gedacht, warum haben sie sich da drauf eingelassen? Um die Familienehre zu retten, haben sie gesagt, na gut, ich fliege kurz mit für ein paar Wochen nach Pakistan und verlob mich dort mit dem. Das klingt so blauäugig.
Aber Sie haben mich gleich am Anfang, haben Sie mir auch die Frage gestellt, glauben Sie nicht, dass es mal besser wird? Glauben Sie wirklich, dass das jetzt noch aufrecht ist, die Todesdrohung und so weiter? Es ist ein Versuch gewesen, mit meiner Familie nochmal zu starten. Ich habe ihnen vertraut. Sie haben gesagt, du musst nicht heiraten, wenn du nicht willst. Ja, und sie haben auch gesagt, dass ich in Pakistan alle Freiheiten habe. Ich darf dort eine Schauspielschule machen, dort darf ich dann schwimmen gehen, wenn ich will. Also alle Freiheiten, die ich in Österreich nicht hatte, würde ich dann in Pakistan haben.
Schweres Zuckerl.
Ja, genau. Und das ist dann eben deswegen, warum ich heute auch dieses Vertrauen nicht aufbringe zu meinen Eltern, wenn sie heute sagen, es ist wieder alles in Ordnung. Weil das haben sie damals auch gesagt und es ist immer schief gegangen. Ich war ja nicht einmal in der Notschlafstelle. Ich war einige Mal in der Notschlafstelle und ich bin immer wieder nach diesen Schlägen nach Hause gegangen. Und immer, um ihnen eine Chance zu geben.
Und dann sind sie eben im Sommer 99 mit in den Ferien nach Pakistan, in die alte Heimat. Mhm. Wobei, war es noch Heimat?
Ja, Pakistan habe ich immer geliebt, werde ich immer lieben. Und das ist ein Stück von mir.
Aber es kam, wie es kommen musste. Dort vor Ort, der liebestrunkene Cousin steht schon da. Und die Eltern sagen, so, jetzt ist auf jeden Fall doch Hochzeit, Heirat. Und der Papa flog dann ohne sie heim.
Ja, sie haben mich in Pakistan zurückgelassen und haben gesagt, solange du nicht Salman, so heißt mein Cousin, heiratest, kommst du nie wieder nach Österreich zurück. Dann bin ich in Lahore gewesen. Es gab dort keine Notschlafstelle für Jugendliche, sondern da gab es das Haus meiner Tante, die für mich ein weiblicher Tyrann war. Und da haben sie mich einfach verlassen und ich einfach... Bis irgendwann, keine Ahnung wann, ich hatte keine Papiere bei mir, keine Dokumente. Später habe ich herausgefunden, dass die Dokumente bei meinem Onkel waren, aber...
Und Sie sollten in der Koranschule zur Besinnung kommen.
Genau.
Monate waren es am Ende. Was für Erinnerungen bleiben an so eine Koranschule?
Große Wände, eingesperrt sein, weil wir hatten keinen Ausgang. Wenn wir... rausgehen wollten, also wenn wir abgeholt wurden, mussten wir auch ein Niqab tragen, das heißt, dass man nur die Augen sieht. Im Hochsommer hat meine Lehrerin mal gesagt, ich soll auch die Handschuhe anziehen, auch die Haut von den Händen kann einen Mann in Versuchung bringen. Unser Lehrer saß immer hinter einem Vorhang und hat von dort aus die Koransuren zitiert. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig mit dem Koran befasst. Ich habe jahrelang den Islam und seine Traditionen verteidigt. Und die ersten Zweifel sind mir am Islam gekommen, als ich angefangen habe, die Übersetzung des Korans zu lesen. Auf Urdu, weil ich habe ihn immer auf Arabisch gelesen, aber nie verstanden, was ich lese. Das war für mich sehr schlimm, weil ich da erkannt habe, dass das, was meine Eltern machen, im Endeffekt nichts gegen den Propheten Mohammed spricht, weil er war selber ein alter Mann, als er ein junges Mädchen geehelicht hat. Ein Kind, ja. Und wir sind ja Sunniten, unsere Familie, zumindest ich gewesen, ja. Und Sunniten folgen der Tradition des Propheten Mohammed. Also Sunna ist das, die Tradition des Propheten Mohammed, ja. Und oftmals wird in den Diskussionen gesagt, das ist Tradition, das ist Kultur, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Aber dann muss man sich fragen, wessen Tradition ist es? Die Tradition des Propheten, ja.
Und die Rolle der Frau vor allem ist Ihnen da schwer bewusst geworden.
Ja.
Es braucht also... Das wusste ich auch nicht. Zwei Frauen als Zeuginnen, um einem Mann zu widersprechen und so weiter.
Weil der Islam davon ausgeht, dass die Frau kein Verstandeswesen ist, sondern eher ein sexuelles Wesen ist und sehr auf Emotionen bedacht ist und deswegen müssen zwei da sein. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und dass der Mann auch die Frau züchtigen darf, er darf sie schlagen, es steht im Koran ganz ausdrücklich in der vierten Sure, eure Weiber sind eure Äcker, geht auf eure Äcker, wann immer ihr Lust habt. Ja. Also für mich ist eine Einladung zu Vergewaltigung in der Ehe, was ja auch total oft passiert in Pakistan. Aber Pakistan ist ein Land, was vom Islam durch und durch infiziert ist. Asma Jahangir, die UN-Botschafterin aus Pakistan, hat letztens gesagt, sie rät keiner pakistanischen Frau auch zum Anwalt zu gehen oder zur Polizei zu gehen, wenn ihr Unrecht angetan wird. Es könnte sein, dass auch diese Männer sie vergewaltigen.
Aber jetzt muss ich an der Stelle schon mal sagen, es muss und es gibt auch gute Ehen und Männer, die ihre Frauen nicht schlagen in Pakistan, ne?
Natürlich gibt es. Pakistan besteht ja nicht nur aus Menschen, die irgendwelche Tyrannen sind, um Gottes Willen. Ja. Pakistan ist ein wunderschönes Land und ich liebe dieses Volk auch. Wir haben eine, was ich vorhin auch gesagt habe, eine Gastfreundschaft, wie ich sie noch nie irgendwo anders gesehen habe. Ich liebe diese Menschen. Das Problem ist nur, wenn ich von Islam spreche, dann spreche ich nicht von den Muslimen. Ja. Dann sage ich nicht, alle Muslime auf der Welt sehen das so. Ja. Die Muslime haben auch ein Gewissen. Ja? Und natürlich kannst du das Gewissen durch den Koran töten und deine Frau trotzdem schlagen, aber viele folgen lieber ihrem Gewissen als dem Koran und die meisten kennen sich auch im Koran Gott sei Dank nicht aus, deswegen, weil auf Arabisch gesprochen wird, haben wir einen großen Vorteil noch, sie wissen nicht, was drinsteht.
Sie wussten dann ziemlich genau, was drinsteht, nachdem sie 100 Mal morgens um 4 geweckt wurden und bis Sonnenuntergang das dann gelernt haben.
Ja. Auswendig gelernt, ja.
Ausweg. Auswendig. Für Sie wohl, um überhaupt nochmal da raus und zurückzukommen? Mhm. Silvester 99, jetzt weiß ich nicht, Verlobungs- oder Hochzeitsfeier dann doch?
Also mein Vater ist ja gekommen und hat dann eine Verlobungsfeier gemacht, weil sie wollten die Hochzeit erst dann feiern, wenn die ganze Familie dabei ist. In Pakistan, das ist unvorstellbar, mit einem Familienmitglied die Hochzeit zu feiern. Da müssen alle, also bei uns werden
also
jetzt 200 Leute eingeladen.
Sie waren ganz sicher, das ist diese Vorstufe nur Verlobung?
Natürlich, bei der Hochzeit unterschreibst du. Ja, du schreibst eine Heiratsurkunde und so. Das habe ich alles nicht gemacht. Mein Großvater war da und der war der Einzige, der im Endeffekt das im islamischen Sinne mich gefragt hat, ob ich diesen Mann möchte. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, weil das der einzige Weg war, zurück. Sie wollten ein Visum für meinen Cousin und dafür musste ich zurück nach Österreich.
Und auf dem Heimflug, haben Sie sich wirklich gedacht, das war's jetzt, das habe ich alles hinter mir?
Ich habe gar nicht viel gedacht. Ich habe an meinen Vater gedacht. Ich habe nicht gewusst, was ich denken soll über ihn. Er hat mich in die Hölle reingebracht und holt mich gerade von der Hölle wieder raus. Ich wollte einfach Frieden mit meiner Familie. Das war das, was ich wollte. Und ich habe mich gefreut auf meine Schwester, auf meine Brüder, um sie wiederzusehen, um meine Freundinnen wiederzutreffen. Das waren eher die Gedanken, die ich da hatte. Ja, und nicht, oh Gott, wie geht es jetzt weiter? Ja? Für mich war wichtig, dass ich in die Schule gehen kann, dass ich die Matura machen kann.
Mir gegenüber Sabatina James, die erstaunlich viel strahlt. Die ganze Stunde, trotz dieser drückenden Geschichte, wenn man überlegt, was Ihnen die ersten 17 Lebensjahre widerfahren ist, also von der gläubigen Muslimin, dann enormer Druck, Sie stimmen einer Verlobung zu, ja, daheim gibt es weiterhin Streit und Sie lernen ausgerechnet über einen Christian die Bibel kennen. Da waren Sie 17, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie die daheim lesen konnten.
Ich habe die Bibel heimlich gelesen. Er hat sie mir geschenkt zu Weihnachten. Und das war eine Zeit, wo ich ihm auch erzählt hatte, dass ich zu Hause Druck habe, weil meine Eltern wollten, dass ich die Heiratsurkunde unterschreibe. Und ich habe ihm das erzählt, dass ich diese Probleme zu Hause habe. Und er hat gesagt, ja, du musst beten. Und ich hatte es irgendwie so satt zu beten. Ich war jeden Tag in der Koranschule und habe gesagt, hey, ihr Christen betet einmal am Sonntag und wir beten 5-mal am Tag. Und wenn ich ein Gebet verpasst habe in der Schule, wenn ich in der Schule war, dann habe ich das zu Hause nachgeholt. Ja? Also ich war da so radikal unterwegs. Und dann hat er gesagt, vielleicht betest du zum falschen Gott. Und das war für mich so ein also ich habe versucht, zu ihm den Kontakt zu meiden, weil ich gedacht habe, er führt mich da jetzt irgendwie in Versuchung. Ja. Aber er hat mir zu Weihnachten diese Bibel geschenkt mit ganz, ganz viel Liebe und man muss diese Person kennen, um zu begreifen, dass man das einfach nicht ablehnt. Er hat so diese Frohnatur gehabt, er hat sich um mich gekümmert. Und ich habe das nach Hause mitgenommen und in meinem Zimmer hat meine Schwester nicht mehr geschlafen. Also meine Mutter hat sich aus meinem Zimmer rausgenommen, wir hatten ein Zimmer geteilt, weil sie gesagt hat, ich habe einen schlechten Einfluss auf sie. Und wir hatten so ein Hochbett und ich bin darauf gegangen. Und da bin da gesessen in diesem Hochbett in einer Nacht und da habe ich Gott gefragt. Ich habe gesagt, Gott, wer bist du? Bist du jetzt Allah oder Buddha oder Krishna? Ich hatte auch Sikh gekannt, ich hatte Hindu gekannt. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und ich kam auf einen Vers, wo stand, wenn ihr mich aus ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und es war im Endeffekt auch für mich diese Suche, auf die ich unterwegs war. Ich war immer gläubig, ich habe an Gott geglaubt, aber das erste Mal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe im Himmel angerufen und das erste Mal hebt jemand ab. Ja. Und aber ich meine, meine, ich habe ja auch als Muslimin immer gebetet. Aber
da war kein Anschluss
unter dieser Nummer. Und das ist einfach eine persönliche Erfahrung, was ich übertrage, das ist nicht, mag ein Moslem vielleicht eine andere Erfahrung machen, meine war eben die. Und ich habe dann eben mich mit dem Neuen Testament befasst. Und was ich auch so schön empfand, war diese Liebe, die von dieser Person Jesus ausgegangen ist. Also wenn ich mit einem Wort das Ganze zusammenfassen würde, dann wäre es einfach, was mich angezogen hat, war diese Liebe. Es ist nicht mehr diese Rache, die Vergeltung und Mord auf Mord. Und Jesus bezieht sich ja auch auf diese Stellen, wo steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber gebe euch ein neues Evangelium, schlägt euch jemand auf die linke Backe, haltet ihm die rechte. Das heißt, er hat auf die Gewalttaten im Alten Testament auch Bezug genommen. Deswegen kann man mit dem Argument, naja, das Christentum ist ja auch gewalttätig, wegen das Alte Testament ist so gar nicht, es geht gar nicht auf.
Deshalb gab es dann schließlich diesen Tag im April 2001, da waren sie 18,5, wo sie dann sagten, ich werde meinen Cousin nicht heiraten. Und übrigens, ich bin heimlich zur Christin konvertiert. Haben Sie geahnt, was passiert?
Natürlich. Ich meine, meine Eltern waren schon damit nicht einverstanden, dass ich den Cousin nicht heiraten will. Ja? Was würde passieren, wenn ich jetzt auch noch sage, Papa, übrigens, ich will auch jetzt noch den Islam abschwören. Aber dass sie dann wirklich so konsequent eine Todesdrohung aussprechen, als Kind hat man immer noch diese Hoffnung, Papa macht das dann vielleicht doch nicht. Ja?
Er hat es auch nicht gemacht.
Was?
Er hat es nicht getan.
Die Drohung hat aber ausgesprochen. Ja. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich habe nicht mal an die Drohung wirklich geglaubt, dass es passieren wird. Ja? Und dann haben sie auch noch gemeint, so normalerweise sind es ja immer nur 3 Tage. Es ist ja oft so, wenn man konvertiert, dann hat man so 3 Tage im Gefängnis, dann wirst du gefoltert und wenn du dann trotzdem nicht bereust, dann wirst du halt umgebracht. Ja, so. Und es ist für mich aber damals so gewesen, dass ich dann zur Polizei gegangen bin. Ja. Und ich habe damals im Leben nicht daran gedacht, irgendwann mal darüber öffentlich zu sprechen. Ich hatte panische Angst, ich bin da hingegangen, habe gesagt, mein Vater will mich umbringen. Ich bin Christin geworden und dann hat der gemeint, naja, dann wären sie halt wieder Moslem, Fräulein, der Polizist. Die Österreicher sind die Pragmatiker schlechthin. Dann denken sie, ja, passt schon, ist ja egal, zu wem sie beten, ob Jesus oder Mohammed. Und er hat sich nicht darum geschert. Erst als ausgerechnet ein tunesischer Freund von mir mit mir dabei war und dann haben wir die ganze Geschichte erzählt, dann ist er von einem Extrem zum anderen. Er hat gesagt, das, was ihre Eltern gemacht haben, das ist Freiheitsentziehung, das ist Körperverletzung und schwere Nötigung. Wir müssen ihren Vater verhaften. Ich will nicht, dass sie meinen Vater verhaften. Ich bringe mich um, wenn sie meinen Vater verhaften.
Sie lieben ihn noch?
Ja.
Jetzt sind sie nach einigen Jahren ja, auf der Flucht, auch mit ihren Ängsten, so weit gekommen, dass sie einen Verein gegründet haben, um hierzulande jungen Musliminnen beizustehen, die Ähnliches erleben, also Gewalt daheim oder Zwangsheiratspläne, Rechtlosigkeit. Das klingt erstens nach einer doch größeren Parallelwelt, als wir denken, weil wir sehen so viele Beispiele gelungener Integration und es sieht alles schon so westlich aus.
Die Fernsehbeispiele aus. Dann.
Und B, wie hilft man denen dann?
Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man Frauen Mut macht, dass sie diesen Schritt gehen und dass man diesen Schritt gehen kann. Deswegen erzähle ich meine Geschichte auch öffentlich. Eines meiner Mädels, die ich betreue, hat mir letztens eine Karte geschenkt, wo drauf gestanden ist, du und deine Geschichte sind so wertvoll für diese Welt. Und ich weiß, dass diese Welt sie damit ihre Welt meint. Und das gibt mir auch so viel Kraft, dann auch noch weiterzumachen. Und in Deutschland hatten wir diese Studie jetzt gehabt, die ja wahnsinnig untergegangen ist vom Familienministerium, wo man sagt, über 3000 Zwangsheiraten jedes Jahr, nur von denen, die sich gemeldet haben.
Und doppelt so hohe Selbstmordrate bei den Mädchen.
Bei den muslimischen Mädchen. Ich gehe davon aus, wenn man die arrangierten Ehen dazu rechnet, müssten wir um die 30.000 Fälle von Zwangsheirat in Deutschland haben, mindestens, weil die meisten Mädchen, die ich kenne, die aus dem Islam kommen, suchen sich ihren Freund nicht aus. Es ist nicht normal, es ist nicht angesehen, ja, dass man einfach einen Freund hat und dann mit ihm Zeit verbringt und dann ihn irgendwann heiratet. Das kommt nicht in Frage. Ich weiß nicht, von welchen Beispielen da ständig gesprochen wird in unseren Fernseh-Talkshows. Das sind die Vorzeige-Muslime, die paar, die es geschafft haben, Cem Özdemir und Co., die ausgerechnet Deutsch sprechen. Das sind Menschen, die für mich jetzt nicht unbedingt die Repräsentanten von Islam sind. Das sind Menschen, die Osama bin Laden als erstes vernichten würde, wenn er hierher kommen würde, weil er sagen, sie sind Abtrünnige. Sie leben ja im Endeffekt eine Patchwork-Religion. Sie nehmen sich vom Westen, was sie brauchen und vom Islam, was sie brauchen und sagen, das ist unser Euro-Islam. Also das kann man machen, ist auch gut so.
Sie kommen gleich wieder in Fahrt und man fragt sich, sind wir denn blöd, dass wir tolerant sind? Es gibt doch gute, gelungene Beispiele von Miteinander.
Natürlich gibt es die, aber man muss dazu sagen, dass es immer zwei Gesichter des Islams gibt. Das Gesicht des Islams, wenn er in der Minderheitsposition ist, und das Gesicht des Islams, wenn er in der Mehrheitsposition ist. Zeigen Sie mir ein einziges Land, wo der Islam an der Macht ist und die Muslime die Mehrheit bilden, wo die Scharia, das islamische Recht, angewendet wird und wo Christen und Muslime super friedlich leben und wo Christen dieselben Rechte genießen wie die Muslime. So ein Land gibt es nicht. Und deswegen, ja.
Sie kommen schnell in Fahrt, aber es ist eine Glaubensfrage im wahrsten Sinne. Wir machen hier mal eine Zäsur und hören Martin Klein aus Wien übrigens.
Aus Wien, ja.
Courage. Das Schlüsselwort heute in diesem Gespräch, Courage. Manchmal braucht man die schon, ein bisschen, auf einer Party hier, wenn man sagt, ich bin Christ. So zwischen Spott und Befremden geht es dann hin und her. Ich musste aber auch an meinen Bekannten Rashid denken aus Tunesien, damals, wie ich studiert habe. Der meinte, dass du Christ bist, damit kann ich leben, aber dass die Mehrheit hier an nichts glaubt, verachte ich.
Ja.
Das ist Ihnen vertraut, die Einstellung?
Sehr. Sehr. Also Menschen, denen nichts mehr heilig ist, werden von den Muslimen sehr, sehr harsch beurteilt. Es ist für Muslime sehr wichtig, dass sie an einen Gott glauben. Und der Islam braucht eine Konkurrenz. Und wir haben die viel bessere Botschaft. Ich meine, hallo?
Naja, vielleicht sollen wir mit besser und schlechter dann doch nicht zu
also
viel operieren.
Also ich würde sagen...
Anders.
Töte
grundlegend
anders. Nein, ich würde sagen besser. Ich würde nicht sagen anders. Wenn einer befiehlt, tötet die Ungläubigen oder man badalahu dinahu faktuluhu, wer seine Religion ändert, denn tötet, gegen liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen, dann würde ich sagen, das Letztere finde ich besser.
Seltsame Rolle jetzt bei mir, aber es gibt ja auch frühe Suren von Mohammed, da
genau.
Ist er sehr versöhnlich und auch sehr zugewandt.
Genau, da war er in der Minderheitsposition, das sind die mekkanischen Suren, von denen Sie sprechen, die aber nach dem Abrogationsprinzip in der islamischen Theologie abrogiert wurden. Dann kommt nämlich die Sure 9, Vers 5, wo dann steht, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Und wenn man nicht weiß, an welcher Sure man glauben soll, nimmt man eben die jüngste Sure. So sagt es die islamische Theologie.
Ja, aber mir fällt auch auf, es gibt ja das Sprichwort, die Konvertiten, das sind die Glühenden inmitten der Lauwarm. Das sind schon die besonders
Ich halte auch nichts von Lauwarm. Also Lauwarm haben auch noch nie was verändert. Ich bin entweder heiß oder kalt, aber nicht lauwarm. Also
auf jeden Fall. Es gibt auch den Spruch, viel Feind, viel Ehr. Mhm. Der ist sehr zwiespältig und zweifelhaft, aber bei Ihnen dürfte es dann ganz schön zutreffen, weil im Spiegelporträt vor kurzem, da war eine Passage drin, dass es viele Gründe gibt, Sabatina James zu hassen, also aus Sicht der Gegner. Und ich würde Sie bitten, ausgerechnet diese Stelle mal selber vorzulesen.
Okay, da wären die Nazis, ihre Hautfarbe ist eindeutig dunkler als die eines Arias aus Zwickau, die Islamisten, weil sie zum Christentum konvertiert ist, ihre Familie, weil sie sich der Zwangsverheiratung entzogen hat, für die Linke ist sie zu konservativ, für Feministinnen vermutlich zu schön und für den großen Rest unserer Partygesellschaft eine Zumutung, weil sie eine völlig unzeitgemäße Vorstellung von Liebe hat und Sex vor der Ehe ablehnt.
Tja. Und wenn das so ist, dann sind Sie ganz schön einsam.
Ich würde sagen, ich bin alleine. Aber wenn man Gott kennt und wenn man Gott liebt, ist man nie einsam. Das Schönste und die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, ist, dass ich einen Sinn habe, wofür ich lebe. Dass ich nicht da bin, um Essen, Schlafen, Trinken und Familie zu haben, sondern dass das Leben einen höheren Sinn hat. Und den gibt mir mein Glaube heute. Und das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
Aber
und das
Leben,
gibt mir den Antrieb auch für das, was ich tue heute.
Müssen Sie auf Erden von etwas? Und das ist der Bucherlös? Oder von uns gibt es zum Beispiel kein Honorar?
Ja, ich habe das erste Buch, das zweite Buch. Also das erste Buch ist ja ein Bestseller geworden, Gott sei Dank.
200.000 Stück verkauft.
Und das zweite Buch ist ja erst gerade rausgekommen. Aber ich bekomme eine kleine Entschädigung vom Verein. Das sind jetzt keine Tausenden von Euros, aber eine kleine Entschädigung und davon kann ich trotzdem leben. Ich lebe kein Luxusleben, aber es ist auch okay. Ich will mich auch in diesen Dingen nicht bereichern, sondern ich will was verändern. Christenverfolgung ist kein Thema, was in der Öffentlichkeit häufig debattiert wird und kein Mensch weiß, dass es die gibt. Ja? Und für mich hat es auch was mit Mut zu tun, dass ich sage, okay, ich muss den Leuten beweisen, dass diese Dinge existieren und dafür gehst du an die Öffentlichkeit.
In jedem Fall haben sie es nicht leicht und es ist so oder so.
Ich würde mir ein leichteres Thema vor allem.
Ja.
Ich würde, und ich vor allem
ich denke mir zum Schluss, genau, Frau James, wünschen Sie eigentlich, dass dieses wirklich schwere, wichtige, aber auch belastende Thema mal durch ein anderes abgelöst wird? Mhm. Also von der Berufung zu einem Beruf, einem Job, neuen Aufgaben, einer Familie?
Nein, weil Gott sagt uns nicht, dass unser Leben leicht wird, aber er sagt, dass er uns durch die Schwierigkeiten trägt. Und ich möchte eine gute Saat sehen. Wo ich frage mich, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Und der Verein trägt dazu bei, dass ich das Leben von anderen Frauen verändere. Wir retten Leben und das macht mich wahnsinnig glücklich. Wir retten Menschen in Pakistan aus Gefängnissen, die wegen Blasphemie zum Tode verurteilt sind. Unser Team setzt sein Leben aufs Spiel in Pakistan, um die zu Tode Verurteilten rauszuholen.
Frau James, im November werden Sie 30 und ich habe irgendwelche Gerüchte gehört. Vielleicht erleben Sie die Feier in den USA.
Ja, kann schon sein. Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal nach Amerika gehen und nehme an, dass ich
da gibt's aber dort mein Leben verbringe. Da gibt es aber auch schön viele christliche Eiferer.
Ja, kommt drauf an, was man unter Eiferer versteht. Was
Fundamentalisten.
Was ist ein Fundamentalist in Ihren Augen?
Die, ähnlich wie Bush, auch von dem Kreuzzug diesmal andersrum sprechen.
Also, für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland jeder Mensch, der eine klare Position zu einer Sache hat, als Fundamentalist abgestempelt wird, weil man dadurch einfach auch versucht, seine eigene Lauwarmheit zu überdecken. Und wenn man selber nicht weiß, wofür man steht, ist es das Beste, den anderen zu degradieren, indem man einfach sagt, du bist Fundamentalist. Dann muss man natürlich nicht sein eigenes Leben hinterfragen. Ich halte nicht viel von Herrn Bush. Ja, und auch nicht von denen, die im Namen Gottes morden, weil das nicht dem Auftrag Christi entspricht.
Wir halten fest, ganz zuletzt, die Antrittszyklika des aktuellen Papstes hatte den Titel Gott ist Liebe.
Ja, das ist es.
Das wird es in allen Varianten, hoffe ich doch, in allen Weltreligionen geben. Alles Gute und danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.